Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Heute wühlen wir mal wieder ein bisschen in der Vergangenheit. Letzte Woche ging es ja quasi um die Gegenwart mit der aktuellen deutschen Band bzw. dem Projekt von Stella Sommer, die Heiterkeit. Heute geht es um das Jahr 1995 und ganz speziell um das Jahr im Heavy Metal, ein bisschen angelehnt an einen Artikel, den die Zeitschrift Rock Hard in diesem Monat veröffentlicht hat. Also wir befassen uns mit Musik, die im Jahr 1995 entstanden ist, schauen ein bisschen darauf, was damals neu war, welche Entwicklungen es gab und setzen das auch wie immer ein bisschen in den Kontext des Weltgeschehens und auch des gesellschaftlichen Geschehens in Deutschland. Los geht's mit einer Band, die im Jahr 1995 ihr Debüt veröffentlicht hat. Der Sänger und Gitarrist davon, sehr bekannt, ein gewisser Dave Grohl, vorher Schlagzeuger bei Nirvana, jetzt dann also mit seinem eigenen Projekt. Die Platte der Foo Fighters wurde sofort sehr erfolgreich und inzwischen sind die Foo Fighters ja eine der größten Rockbands der Welt. Hier sind sie mit This Is A Call.
Visiting is pretty, visiting is good, it seems a
Die Foo Fighters mit This Is A Call. Und die Foo Fighters ist in diesem Fall ziemlich weit gefasst, weil eigentlich wurde das Debütalbum von Dave Grohl komplett alleine eingespielt. 1994 die Band in Anführungszeichen gegründet und dann anschließend zu einer Live-Formation gemacht. Das Debütalbum erschien also im Jahr 1995. This Is A Call war die erste Single dieses Debütalbums. Ein klarer melodischer Rocksong mit poppigem Refrain, direkter Gitarrenarbeit und optimistischer Grundstimmung. Und man kann sagen, da ist dann schon die Basis gelegt worden für das, was die Foo Fighters bis heute ausmacht. Textlich ist es eine Art Ankündigung dessen, was da noch kommen wird. Eine Art Dank und ein Neuanfang nach der Trauerzeit, nach dem Tod von Kurt Cobain im Jahr davor. Musikalisch verbindet der Track Grunge-Energie mit hypnotischer Pop-Melodik. Grohl selbst hat das Debütalbum größtenteils alleine aufgenommen. Wie gesagt, er hat alle Instrumente selber eingespielt. Und This Is A Call war ganz wichtig in der Phase der Neuorientierung, der Schlüssel, mit dem Grohl die Foo Fighters als eigenes Projekt etablierte. Die Single verhalf der Band schnell zur Aufmerksamkeit und einem Charterfolg. 1995 war aber auch ein Jahr, das geprägt war von vielen Konflikten auf der Welt. Nein, das ist nicht nur heute so, das war eigentlich in der Geschichte der Menschheit schon immer so. Es gab Kriege in Tschetschenien, in Afghanistan und im Kongo. Und dann gab es natürlich den Jugoslawienkrieg, der sich über das ganze Jahrzehnt hinweg schleppte. Und im Jahr 1995 ging es besonders heftig in Bosnien zu. Und tatsächlich verarbeitet hat diesen Jugoslawienkrieg auch eine amerikanische Band namens Sabotage. Wir hören sie hier mit dem Stück This Isn't What We Meant.
We'll be right back.
Savatage mit This Isn't What We Meant. Der Name Savatage, eine Mischung aus Sabotage, Sabotage und Savage, Wild. Gegründet Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Sie waren Pioniere des US-Power Progressive Symphonic Metal. Man könnte sagen, sie haben das Ganze erfunden. Und besonders in den 90ern arbeiteten sie an größeren Konzeptprojekten und stellten mit ihrem Album Dead Winter Dead 1995 ein stark erzähltes Konzeptalbum vor. Und es ging tatsächlich bei diesem Konzeptalbum um den Jugoslawienkrieg und besonders um den Konflikt um Sarajevo. Textlich befasst sich das Stück mit dem Moment der menschlichen Verzweiflung und Erkenntnis. Zeugen und Überlebende reflektieren, wie alles anders gekommen ist, als sie erhofft hatten. Und musikalisch dient die Stückstruktur strophig mit aufsteigenden emotionalen Höhepunkten dazu, die narrative Schwere zu fokussieren. This Isn't What We Meant ist Teil des Konzeptalbums, wie gesagt, Dead Winter Dead, 1995 eröffnet, das die Perspektiven verschiedener Figuren im Bosnienkrieg erzählt. Die Band setzt auf dramaturgische Arrangements, um historische Tragik und menschliche Begegnungen zu verbinden. Dramatisch war damals auch ein Ereignis in den USA. In Oklahoma City gab es einen tödlichen Bombenanschlag, bei dem 168 Menschen starben. Die Täter waren keineswegs Terroristen aus dem Ausland, sondern amerikanische Rechtsradikale, angeführt von Timothy McVeigh. Weiter geht's mit der Band Nevermore, die im Jahr 1995 ihr Debütalbum veröffentlichte. Hier ist The Sanity Assassin.
The man of hungry mind never had a dream to call his own. His sin in formal thought, he lived to melt the minds of the blind, to rule the sea of imagination. And the sanity assassin is coming down to steal your mind. So he takes an innocent's vision, the blind they say. Meet the sanity assassin, a trick of mine or the devil's whim.
The Sanity Assassin von Nevermore aus Seattle, gegründet in den frühen 90er Jahren. Die verbanden technisch anspruchsvollen Metal mit progressiven und melodischen Elementen. Sänger Warrell Dane und Gitarrist Jeff Loomis prägten den Sound und die Texte stark. The Sanity Assassin ist eine düstere, atmosphärische Nummer vom Debütalbum. Musikalisch mischt der Song groovende, leicht zerrende Riffs mit dramatischen, melodischen Passagen. Das Vocalorgan von Warrell Dane verleiht der Dichte eine theatralische Note. Textlich arbeitet das Lied mit der Metapher eines Sanity Assassins, einer Kraft bzw. einer Person, die verstandklare Wahrnehmung oder Kreativität auslöscht und raubt. Motive von Manipulation, Verblendung und geistigem Verlust ziehen sich durch. Der Song also vom selbst betitelten Debüt, auf dem die Band bereits ihr Markenzeichen, komplexe Songstrukturen, dunkle Texte, technische Gitarrenarbeit etablierte. Viele Stücke des Albums entstanden aus Demomaterial und frühen Live-Arrangements der Band. Gesellschaftlich war 1995 auch das Jahr, in dem in Deutschland tatsächlich die Erinnerungspolitik etabliert wurde. Am 27. Januar, dem 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, wurde in Deutschland erstmals weitreichend des Holocaust gedacht. Ein offizieller Gedenktag entstand ein Jahr später. Weiter geht's hier mit der Band Monster Magnet. Hier ist Negasonic Teenage Warhead.
Saw your face last night on the tube. Strong, fine snake in a sucker's vacuum. 15 clicks and it's time to say bye. 15 trips and a love that won't die. Thank you.
Negasonic Teenage Warhead von Monster Magnet, gegründet in New Jersey in den späten 80ern. Sie sind eine der einflussreichsten Stoner- und Psychedelic-Rock-Formationen der 90er. Und Stoner Rock war Mitte der 90er sozusagen die Nachfolge von Grunge als musikalische Welle im harten Rock. Monster Magnet wurden angeführt von Mastermind Dave Windorf, der Songwriter und treibende Kraft war, und der Sänger. Musikalisch ist der Song ein eingängiger, retro-düsterer Rocktrack mit starkem Groove, prägnantem Refrain und einer Mischung aus Heavy Riffing und psychedelischen Einschüben. Textlich macht sich Windorf lustig über düstere und selbstmitleidige Rockstars. Er kritisiert eine Art depressive Rockstar-Ästhetik, daher Negasonic als Verballhornung von Negativität. Erschienen ist der Song auf dem Album Dopes to Infinity. Die Single wurde zur ersten breiteren Radiopräsenz der Band und trug dazu bei, Monster Magnet aus der Underground-Blase zu katapultieren. Interessant, der Songtitel inspirierte später Grant Morrison zur Benennung der X-Men-Figur Negasonic Teenage Warhead. Und Monster Magnet waren vor diesem Album, auf dem sie kurze und prägnante Songs schrieben, eigentlich dafür bekannt, sehr, sehr ausufernde Instrumentalpassagen zu haben. 1995 war auch das Jahr, in dem das Internet immer näher der Massennutzung kam. Noch war es kein Teil des normalen Lebens der Durchschnittsbevölkerung, aber die Bedeutung von E-Mails, Online-Kommunikation und digitaler Vernetzung wurde zu diesem Zeitpunkt intensiv untersucht und massentauglich wurde das Ganze dann innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Weiter geht's mit Paradise Lost und Hallowed Land. Hallowed Land von Paradise Lost, das dem Vereinigten Königreich gegründet 1988. Sie zählen zu den Gründern des Death Doom Gothic Metal Sounds. Man könnte sagen, sie sind die Erfinder davon in den 90ern, besonders mit dem Album Draconian Times aus dem Jahr 1995, waren sie prägnant und stilbildend. Hallowed Land eröffnet mit schweren melodischen Riffs, dunkler Atmosphäre und Nick Holmes melancholischem Gesang. Lyrisch ist das Thema eine Mischung aus Verlust, religiöser Bildsprache und existenzieller Trauer. Es erzeugt das Gefühl einer heiligen Trauerstätte, daher Hallowed Land, das heilige Land. Musikalisch verbindet das Stück doomschwere Elemente mit hymnischer Gothic-Melodik. Der Track steht also auf dem Album Draconian Times, dem kommerziell wie künstlerisch wichtigsten Album der Band in den 90ern. Stärker produziert, melodischer und für viele Fans der definitive Paradise Lost Sound. Sagen wir mal für viele Fans der zweiten Generation. Was war zu der Zeit in Deutschland los? Klimaschutz wurde ein Thema. Laut einem Bericht erhielt die damalige Umweltministerin Angela Merkel, von Wissenschaftlern eine Warnung, dass CO2-Emissionen um 1% jährlich gesenkt werden müssen, um eine irreversible Klimakrise zu verhindern. Sonst seien in 25 Jahren keine Gegenmaßnahmen mehr möglich. Wohlgemerkt, das ist 30 Jahre her. Weiter geht's hier mit auch einem Song übers Klima. Hier sind Caius mit Hurricane.
Yeah.
Hurricane von Caius, in dem es nicht um den Klimawandel geht. Kurz zur Band. Caius, in den späten 80ern gegründet in Kalifornien, gelten als Schöpfer und Gestalter des Stoner-Rock-Sounds, über den wir ja schon ein bisschen geredet haben. Die zentralen Alben von ihnen waren Blues for the Red Sun und Welcome to Sky Valley aus dem Jahr 1994. Und 1995 erschien dann And the Circus Leaves Town. Hurricane ist ein kurzes, treibendes Stück mit kompakter Songlänge. Die Musik setzt auf tiefe, drückende Bass-Gitarren-Grooves, was typisch ist für Stoner-Rock, ein reduziertes Song-Arrangement und körperliche Kraft statt virtuoser Soli. Ein gutes Beispiel für diese Effizienz ist Hurricane. Textlich sind Caius' Stücke oft knapp, bildhaft und offen interpretierbar. Die Songtitel und die Lyrics erzeugen eher Stimmungsbilder als konkrete Narrative. Also wenn ihr wollt, dass der Song was mit dem Klimawandel zu tun hat, dann könnt ihr euch das auch rein interpretieren. Also Hurricane dann auf And the Circus Leaves Town, dem letzten Album vor der Auflösung der Band. Die Platte dokumentiert eine Band, die ihren Stil vollständig ausgebildet hat, knochig, trocken produziert und wüstentauglich. Und eine der Nachfolgebands von Caius waren ja dann die Queens of the Stone Age. Was war sonst so in Deutschland los? Der erfolgreichste Kinofilm mit über 6 Millionen Zuschauern war Ein Schweinchen namens Babe. Vor James Bond, GoldenEye, mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle und Während du schliefst, einer romantischen Komödie mit Sandra Bullock. Die erfolgreichste Single in Deutschland kam von Vangelis und hieß Conquest of Paradise. Auf Platz 2 der Jahrescharts Coolio mit Gangsters Paradise, einem Stück, das sich den Refrain von Stevie Wonders Pastime Paradise ausgeliehen hat. Platz 3, Wish You Were Here von den Rednecks und Platz 4, Zombie von den Cranberries. Und was die Alben in diesem Jahr anging, Platz 1, die Kelly Family mit Over the Hump, falls sich noch jemand daran erinnert. Auf Platz 2, die Platte No Need to Argue von den Cranberries. Platz 3, Abenteuerland von Pur, the Band, die, das kann ich euch versprechen, niemals bei Musikradio 360 auftaucht, solange ich da noch was zu sagen habe. Und auf Platz 7, die Schlümpfe mit Techno ist cool. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber gut, weiter geht's mit Down und Stone the Crow.
Sure.
Das waren Down mit Stone the Crow, ein US-Supergroup-Projekt aus Mitgliedern der New Orleans Sludge-Metal-Szene, unter anderem Philip Anselmo von Pantera, Pepper Keenan und Jimmy Bower. Ihr Debüt Nola für New Orleans, Louisiana aus dem Jahr 1995 gilt als absoluter Klassiker. Stone the Crow ist einer der melodischsten und radiotauglichsten Songs des Albums mit eingängigem, leicht southern-bluesigem Refrain, groove-getriebener Gitarre und markanter Stimme von Phil Anselmo. Textlich schwankt das Lied zwischen persönlichen Reflexionen, Trinkliedmotiven und einer resignierten Beobachtung sozialer und innerer Brüche. Typisch für den rauen, aber zugänglichen Downstil. Als Single- und Videoauskopplung war Stone the Crow der größte Radioerfolg des Albums und erreichte Mainstream-Rock-Chartplätze. Nola wurde zwischen 1994 und Anfang 1995 aufgenommen und verband Black Sabbath-Einflüsse mit New Orleans-Sound und Southern-Rock-Nuancen. Das vielleicht wichtigste Ereignis in der Welt des Sports fand bei der Rugby-Weltmeisterschaft 1995 statt. Südafrika, nach dem Ende der Apartheid, als quasi wiedervereinigtes Land unter der Führung von Nelson Mandela, schaffte es, das Turnier zu gewinnen. Es war international ein herausragender Moment für den südafrikanischen Sport, der in diesem Fall tatsächlich es geschafft hat, zumindest kurz ein Land zu vereinen. Südafrika natürlich immer noch ein schwieriges Thema bis heute. Weiter geht's mit dem letzten Song hier aus dem Jahr 1995. Hier ist The Tea Party mit Sister Awake.
When the winter was over, she returned there to find him, and her memories filled her with light. She remembered the beauty, she remembered desire, and her memories filled her with light. In the flame, coals from the flame turns away, and in these winds came a change. She awakes.
Sister, feet. These temptations and blinded desires to sleep at their feet. What will it take, sister, awake? Sister, awake.
Sister Awake von der Tea Party aus Kanada, die seit Anfang der 90er aktiv waren und Rock mit Weltmusikinstrumenten mischten und dabei einen dunklen, exotischen Sound produzierten, besonders auf dem Album The Edges of Twilight von 1995. Sister Awake verbindet zwölfseitige Akustikparts, orientalisch anmutende Instrumente und treibende Schlagzeugrhythmen. Die Produktion ist üppig und textlich ist das Lied rätselhaft und poetisch. Die Band arbeitet oft mit Mythen und Traumbildern, die Raum für multiple Interpretationen lassen. Die Klangwelt zielt auf eine Mischung aus Sehnsucht, Mystik und dramatischer Dringlichkeit. Und wenn dann da jemand an Led Zeppelin denkt, ja, genau darum geht es. Sister Awake stammt also von Edges of Twilight, dem kommerziell erfolgreichsten Album der Band, auf dem The Tea Party ihre Weltmusikelemente voll integrierten. Die Band nutzte aufwendige Aufnahmetechnik, zum Beispiel viele gleichzeitig synchrone Spuren, und setzte sowohl akustische als auch elektronische Texturen ein. Das macht die Musik interessant. Jetzt haben wir gerade kurz über die Welt des Sports geredet. Was war sonst noch los? Im Tennis zum Beispiel gewann Steffi Graf 3 der 4 Grand Slam Turniere des Jahres 1995. Miguel Indurain gewann zum 5. Mal in Folge die Tour de France. Und Ajax Amsterdam siegte in der Champions League. Ein Team mit Edwin van der Sar, Danny Blind, Jari Littmannen, Frank Rijkaard, Edgar Davids und Patrick Kluivert. Und da sieht man dann auch schon, 1995 war sowas noch möglich. Damals war natürlich auch schon viel Geld im Spiel, aber noch nicht so dominant, wie das heute ist. Denn Ajax Amsterdam hat im Jahr 2025 keine Chance, die Champions League zu gewinnen. Ihr habt aber die Chance, nächste Woche wieder bei Musikradio 360 dabei zu sein. Ihr müsst nur am Sonntag wieder aufs richtige Knöpfchen drücken. Bis dann. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.